Ich möchte jetzt ein bisschen zum Abschluss noch darauf zu sprechen kommen, weil das ist mir auch tatsächlich wichtig. Es geht ja nicht immer nur um uns und um unsere Nabelschau, sondern es geht auch darum, zu erkennen, dass wenn wir selbst glücklicher sind und wenn wir selbst zum Wohlbefinden in unserem Leben beitragen und wenn wir selbst mit uns einigermaßen im Reinen sind, tragen wir maßgeblich zum Gemeinwohl bei. Das bestätigen uns die alten Philosophen und es bestätigt uns auch die moderne Psychologie. Denn sie werden mir zustimmen, an diesen Tagen, wo sie glücklich sind, wo sie beswingt sind, wo sie sich wohlfühlen, sind sie doch ungleich offener anderen Menschen gegenüber, ungleich hilfsbereiter, weniger misstrauisch, Fremden gegenüber, sozialer gestimmt. Deswegen sagt Seligman zu Recht, dass nicht nur die positiven Gefühle die Glücksfaktoren sind, sondern neben positiven Gefühlen sehr wohl ein sinnvolles Leben, das sich einsetzt für das Gemeinwohl, und ein engagiertes Leben. Ein engagiertes Leben, in dem ich das Beste in mir, wie Aristoteles sagen würde, bring das Beste in dir zur Vervollkommnung. Das, sagt Aristoteles, ist das Ziel eines jeden Menschen, das Beste in sich zum Ausdruck zu bringen, sich selbst zu vervollkommnen. Das sagt er, die ganze Natur tut es. Der Baum will ganz Baum sein, das Tier will ganz Tier sein, mein Hund will ganz Hund sein. Der Mensch will ganz Mensch sein, aber das heißt, das Beste in sich tatsächlich nach außen bringen. Und andere Menschen, so sind die maßgeblichen Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, sind das Wichtigste und das größte Glückspotenzial in unserem Leben. Es gibt das Worldwide Book of Happiness, World Book of Happiness heißt es, in dem 50 Forscher aus der ganzen Welt zusammengetragen haben, was in ihren Kulturen und in ihren Ländern die wichtigsten Glücksfaktoren sind. Und es hat sich ganz klar herausgestellt, dass der größte Glücksfaktor andere Menschen sind. Liebevolle Beziehungen, Freunde, Beziehungspartner, Familie, eingebunden sein in ein soziales Netzwerk, eingebunden sein in Netzwerke. Andere Menschen sind es, die uns am glücklichsten machen. Ich zitiere Martin Seligman: Andere Menschen sind das beste Gegenmittel gegen die Betrübnisse des Lebens. Freundliche Handlungen tragen mehr zur Steigerung des Wohlbefindens bei als jede andere Übung, die wir getestet haben. Als jede andere Übung, die wir getestet haben. Und sie haben jede Menge Übungen getestet. Freundliche Handlungen. Deswegen ist es auch ein Ratschlag, eine mögliche Übung, die seitens der Psychologie angeraten wird, die Freundlichkeitsübung. Entscheiden Sie sich am Morgen, etwas zu tun, das ist die alte Pfadfinder, oder? Die alte Pfadfindermentalität, tu an diesem Tag etwas Gutes. Aber überrasche andere Menschen mit etwas Freundlichem. Tu was, was wirklich überraschend ist. Nehmen Sie sich das mal vor. Jeden Tag wirklich etwas Freundliches tun, einem anderen Menschen zu helfen. Es ist tatsächlich erwiesen, indem wir anderen Menschen helfen, das sagt die östliche Philosophie ganz genauso, der Dalai Lama betont es heute ganz, ganz vehement, indem wir anderen Menschen helfen, helfen wir ja uns selbst. Indem wir andere Menschen glücklicher machen, machen wir uns selbst glücklich, weil Glück ist etwas, was sich multipliziert, wenn wir es teilen. Eines der wenigen Güter, die sich tatsächlich multiplizieren, wenn wir sie teilen. Ich möchte noch etwas aus dem Buch lesen. Und zwar geht es genau darum, empathisch leben. Mag man nun die Welt als ein Gewirr von Atomen oder ein geordnetes Ganzes ansehen, so steht doch so viel fest. Ich bin ein Teil des Ganzen, das unter der Herrschaft der Natur steht. Und zugleich bin ich notwendig mit allen mir gleichartigen Teilen in engem Zusammenhang. Zu dieser Erkenntnis gelangte Marc Aurel bereits vor 2000 Jahren in seinen philosophischen Reflexionen. Auch in den buddhistischen Schriften finden wir die Vorstellung von einem kosmischen Beziehungsnetz, in dem alles eingebunden, miteinander verwoben und wechselseitig voneinander abhängig ist. Diese Sichtweise beinhaltet die Überzeugung, dass alles, was in diesem Netz geschieht, Auswirkungen auf alles hat. Und ganz gleich, wo an diesem Netz gezogen wird, gerät unweigerlich das ganze Netz in Bewegung. Was die Weisen aus Ost und West immer schon lehrten, bestätigen uns heute neueste Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft. Die Welt enthüllt sich als ein integrales Ganzes, als ein Lebensnetz, das auf Verbundenheit, Kooperation und gegenseitiger Abhängigkeit basiert. Jedes Atom ist mit jedem Atom in diesem Universum verbunden. Schlussfolgerte der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr und bestätigt damit, was der Stoiker Marc Aurel bereits vor 2000 Jahren erkannt hatte. Weshalb aber dringt dieses ganzheitliche Weltbild, das bereits seit der Antike bekannt ist und von der modernen Naturwissenschaft in weiten Teilen bestätigt wird, so wenig in unser Alltagsbewusstsein vor? Weshalb fühlen wir uns in einer Welt der Verbundenheit oft so grundlegend von der Welt und unseren Mitmenschen getrennt? Die Vermutung liegt nahe, dass dies mit dem vorherrschenden Weltbild zu tun hat, dessen Fundament von der Aufklärung im 17. Jahrhundert gelegt wurde und das bis heute unser gesellschaftliches Denken dominiert. Weit weniger als Verbundenheit und Gemeinsamkeit wird von diesem die Autarkie und Individualität des Menschen betont. Und seien wir ehrlich, wir sind ja auch mächtig stolz auf unsere Unabhängigkeit. Und wir glauben so gerne, dass wir unser Leben in eigenen Händen halten und selbstbestimmt und frei leben könnten. Dass wir dabei jedoch grundlegende Abhängigkeiten übersehen, darauf weist der buddhistische Wirtschaftsethiker Karl-Heinz Brodbeck unmissverständlich hin, indem er sagt, wir sind verkörpert in einem Leib, der zusammengesetzt ist aus transformierten Pflanzen und Tieren, der kaum 5 Minuten ohne Luft auskommt, nicht lange ohne Wasser und der in seinem Lebensumfeld völlig abhängig ist von anderen Menschen und von der Natur. Oft ist es eine ernsthafte gesundheitliche Krise, die unserer Selbstüberschätzung einen Dämpfer verpasst und uns mit einem Schlag bewusst macht, in welchem Ausmaß wir auf die Unterstützung anderer Menschen angewiesen sind. Wir erkennen, dass wir alles andere sind als unabhängig. Vielmehr noch, wir spüren, was Marc Aurel damit gemeint haben könnte, als er sagte, alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Denn wer sich eingebunden weiß in die Gemeinschaft der Menschen, wer sich fürsorglich behütet fühlt, wer seine Wurzeln in einer lebendigen Gemeinschaft der Familie, Partnerschaft und Freundschaft hat, der erhält Zugang zu den wahren Glücksquellen des Lebens, Geborgenheit und Liebe. Marc Aurel sagt, denke ich also nur daran, dass ich ein Teil eines solchen Ganzen bin, so werde ich mit allem, was sich ereignet, zufrieden sein. Sofern ich aber mit den mir gleichartigen Teilen in enger Verbindung stehe, werde ich nichts gegen das Gemeinwohl tun, vielmehr werde ich mit steter Rücksicht auf meine Mitmenschen mein Streben ganz auf das allgemeine Beste richten. Mit diesen Worten formulierte der römische Kaiserphilosoph das Leitbild des empathischen Menschen, der das Gemeinwohl aller im Auge behält, weil er erkannt hat, dass er als Weltenbürger Teil der globalen Menschheitsfamilie ist. Wer diese Verbundenheit begriffen hat, kann gar nicht anders, als sich tatkräftig für die Welt und seine Mitmenschen einsetzen. Er weiß, alles, was wir tun, aber auch das, was wir nicht tun, hat Auswirkungen auf das Ganze und damit auch auf uns selbst. Diese Erkenntnis wurde von allen Religionen und Kulturen in ein ethisches Fundament gegossen, die sogenannte goldene Regel. Sie verleiht einer universellen Gültigkeit und Einigkeit Ausdruck, die über alle kulturellen Unterschiedlichkeiten hinweg Bestand hat und die in der Erkenntnis wurzelt, dass das Glück des anderen zum eigenen Glück und dessen Leid zum eigenen Leid führt. Der chinesische Philosoph Konfuzius beschrieb sie mit den folgenden Worten: Was du selbst nicht wünschest, das tue auch nicht anderen an. Der griechische Philosoph Thales von Milet forderte: Indem wir niemals das tun, was wir an anderen tadeln. Und Buddha drückte das Gleiche mit den Worten aus: Tue anderen nichts, was dir Schmerzen verursachte, würde es dir getan. Wir haben das Ganze ja in dem Sprichwort, das wir alle als Kinder kennen. Mir wurde es oft mit auf den Weg gegeben. Sie wissen, ne, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also dieses Sprichwort ist nichts anderes als die goldene Regel, die hier sich als Sprichwort niedergeschlagen hat. Und das ist es doch, was die Weisen aus Ost und West uns seit jeher lehren und was von der aktuellen Glücksforschung bestätigt wird. Indem wir das Glück anderer fördern, werden wir selbst glücklich. Indem wir anderen helfen, helfen wir uns selbst. Der Dalai Lama gibt uns hierfür das Erfolgsrezept mit auf den Lebensweg. Wenn du glücklich sein möchtest, übe dich in Mitgefühl. Die Zeit ist knapp geworden, das tut mir leid. Es wird von daher keine Möglichkeit zu Fragen geben. Ich möchte dem Abend aber damit vielleicht einen schönen Abschluss geben, indem ich Sie noch bitte, eine kleine Dankbarkeitsübung, eine kleine Dankbarkeitsreflexion gemeinsam mit mir durchzuführen. Man sagt in der positiven Psychologie, die Dankbarkeit ist der Glücksfaktor, wirklich einer der ganz großen Glücksfaktoren. Wer für sein Leben dankbar ist, wer für die Menschen in seinem Leben dankbar ist, ist ein weiser Mensch, unbedingt. Es gibt eine Übung, die gebe ich Ihnen mit auf den Weg, die könnten Sie vielleicht mal tun. Es gibt immer wieder mal Möglichkeiten, das zu tun. Und zwar ist es der Dankbarkeitsbrief. Der Dankbarkeitsbrief. Martin Seligman empfiehlt, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wer ist denn der Mensch, mitunter sind es auch Menschen, aber fangen Sie mal mit einem Menschen an, wer ist denn der Mensch in meinem Leben, dem ich so unglaublich viel zu verdanken habe und dem ich eventuell noch gar nicht so richtig gedankt habe. Das passiert uns tatsächlich, Sie wissen es. Es passiert uns mit Menschen, die von uns gehen und plötzlich wird uns bewusst, oh, wir haben ihnen gar nicht wirklich gedankt, bevor sie gingen. Von daher ist es ganz anzuraten, mal Menschen, die uns viel mitgegeben haben, die uns gestärkt haben, die uns als Kind viel mitgegeben haben oder später hinzusetzen. Das ist die Übung, eine Seite lang, eine A4-Seite zu nehmen und aufzuschreiben, wofür ich dem anderen dankbar bin. Im besten aller Fälle, sagt Martin Seligman, wenn der Mensch noch lebt und wenn er erreichbar ist, machen Sie einen Termin aus, sagen Sie, Sie kommen vorbei, gehen Sie hin, lesen Sie dem Menschen den Brief vor. Sie werden feststellen, für ihn, für das Gegenüber und für Sie ist es eine der schönsten, wichtigsten Momente. Vielleicht lebt der Mensch nicht mehr, dann können Sie diesen Dank trotzdem mit ans Grab nehmen. Oder es gibt ein Bild von dem Menschen, dem Sie es vielleicht sagen möchten, es gibt viele Möglichkeiten zu danken, auch den Menschen, die nicht mehr da sind. Aber diese Dankbarkeit im eigenen Herzen zu spüren und zu wissen, was andere dazu beitragen, dass wir überhaupt glücklich sein können. Und die kleine Übung für jetzt ist, wenn Sie sich nochmal bitte 3 Minuten die Augen schließen und sich überlegen, für was Sie an dem heutigen Tag dankbar sind. Weil auch das ist eine wunderschöne Übung, die viele Menschen jeden Tag machen, sich am Ende des Tages diesen Tag nicht einfach so vorbeigehen lassen, sondern nochmal innehalten und auf den Tag zurückblicken und sagen, wow, für was bin ich denn an diesem Tag dankbar? Wer waren denn die Menschen, für die ich dankbar bin heute? Das sind oftmals ganz gewöhnliche Dinge. Es ist vielleicht der Cappuccino oder die freundliche Supermarktkassiererin, egal was. Gehen Sie mal bitte noch 3 Minuten in sich und lassen Sie uns überlegen, für was wir am heutigen Tag dankbar sind.